Herr Bitschhaber, wenn man im Internet schaut, welche CD-Einspielungen, welche DVD-Aufnahmen von Ihnen und mit Ihnen existieren, dann ist die überwiegende Anzahl Oper, große Oper, französische Oper, italienische Oper, auch russische Oper, ab und zu auch mal eine gute Operette, eine klassische Operette. Lied taucht da nicht so oft auf. Ist das eine Errungenschaft, die Sie jetzt erst allmählich entwickeln?
Also ich hatte als Student ziemlich viel Lieder gesungen. Dann allerdings habe ich mich zu Oper gewandt und bin einfach zu beschäftigt mit der Oper gewesen und habe ich mir ehrlich gesagt nicht getraut mit dem Liedgut, speziell mit dem deutschen Liedgut, weil die Sprache, ich habe kaum Deutsch gesprochen am Anfang und das war ein bisschen schwierig. Seit guten paar Jahren kamen die Anfragen so allmählich und habe ich mich entschieden, da ein bisschen in diese Richtung zu bewegen, um einfach eine gewisse, also kein Abstand zur Oper, sondern einfach ein anderes Bein in der Musikwelt zu stehen. Und ja, das hat Spaß gemacht und nach einigen Anlaufschwierigkeiten haben wir uns mit ein paar guten Pianisten getroffen, wie zum Beispiel Helmut Deutsch, der ein Meister ist. Bei ihm kann ich noch sehr, sehr, sehr viel lernen und deswegen macht es umso mehr Spaß.
Ist das Lied auch geeignet, um die eigene Artikulation zu schulen, um nicht so den großen Ton, das hohe C ständig rauszuposaunen, einfach um gut zu singen?
Also ich finde, das gibt es auch Lieder, wo man auch ziemlich großen Ton erzielen muss. Aber gerade bei dem, was ich jetzt singe, Dichterliebe und die slawischen romantischen Lieder, gibt es auch sehr viel Delikates. Ich finde, das ist einfach eine großartige Abwechslung zur Oper. Nicht nur, dass man sagen wir, in einem intimen Rahmen mit Publikum kommuniziert, sondern dass man tatsächlich ein bisschen andere Aspekte von den vokalen Welt, die einen Tenor benutzt. Also das ist wirklich ein ganz anderer Klang, den man finden muss, um die Lieder glaubhaft zu gestalten.
Das sagen ja viele Ihre Kollegen, dass beim Lied Sie mit dem Publikum auf irgendeine Art und Weise kommunizieren können. Das heißt, sie merken irgendwie die Stimmung im Saal, die Aufmerksamkeit im Saal und das kommt dann von ihnen wieder in den Saal zurück.
Ja, also sowas entsteht auch in der Oper, nur auf einer ganz anderen Ebene. Wenn es um Lied geht, steht man einfach nackt da. Also nur ich, Pianist und das große Monster, wo der Pianist dran spielt und das Publikum. Und man sieht das Publikum, das ist der große Unterschied zu Oper. Man ist auch viel näher. Da entstehen Verbindungen, die auf eine ganz andere Art funktionieren. Ganz direkt in die Augen.
Vor 3 Jahren wurden Sie zum Sänger des Jahres gewählt. Sie haben auch eine Grammy-Nominierung. Also man merkt schon, wer das ist, Herr Bitschhaber, der Sänger. Kürzlich der Lohengrin in Dresden war nur eine ganz andere Welt als Puccini, Gounod oder Verdi. Wie haben Sie sich da reingefunden?
Der Christian Thielemann hat mich schon seit 4 oder 5 Jahren damit, sagen wir, beschäftigt. Und plötzlich haben wir da bei irgendeinem Silvesterkonzert uns darüber richtig seriös unterhalten. Und da habe ich gesagt, okay, machen wir das. Und ich meine, das war eine perfekte Konstellation. Also vor allem der Christian Thielemann. Und Dresdner Theater ist nicht so ein Riesengebäude und Akustik ist sehr gut. Und ich meine, wir waren wirklich sehr, sehr gut behütet da. Anna hat auch debütiert, Tomasz Konieczny hat auch debütiert. Das waren 3 Debütanten. Das ist ein Glücksfall, kann man sagen. Nicht, dass ich unbedingt ein großes Schwert und eine Rüstung haben soll oder
auch
muss.
Auch kein Schwan unbedingt.
Auch kein Schwan. Aber ich finde, dass bei Rollendebüt, besonders bei Rollendebüt, ist eine gewisse Wahrhaftigkeit in der Geschichte ziemlich wichtig. Dass man das erste Mal mit einer Inszenierung zu tun hat, das, sagen wir, nah an dem Original ist.
Dresden ist ja auch kein schlechter Wagenort und Thielemann sowieso nicht, der Dirigent. Sie haben schon Anna gesagt, mein Anna Netrebko, ja, mit der Sie häufig in Inszenierungen zu sehen sind und zu sehen waren. Wie ist das mit Tenören? Kann man sagen, dass in Italien der Tenor vom Publikum her mehr anerkannt ist als in den kälteren Zonen Europas, Deutschland aufwärts nach oben?
Ja, es gibt einen Hypus, einen Tenor der südlichen Länder, sagen wir groß in der Breite, mit Bart und das große Tuch in der Hand. Das ist ein Klischee. Die Südländer, die erwarten ein bisschen andere Präsenz auf der Bühne. Also die erwarten schon, dass man diese oder andere Fermate länger zieht oder dass man die Hände breit ausstreckt und so weiter. Ich finde, das ist okay. Aber ich bin eher einer, der Partitur und dem Behavior, also dem Verhalten auf der Bühne treu ist.
Brauchen Sie, wenn Sie eine Weile Oper gesungen haben und dann wieder zum Lied zurückkehren, brauchen Sie da eine gewisse Frist dazwischen, um runterzukommen?
Nicht nur zwischen Opern und Lieder, aber auch zwischen verschiedenen Operngattungen. Also wenn man französische, italienische oder deutsche Fach singt, muss man sich da eine gewisse Zeit geben, ein bisschen umstrukturieren die Stimme. Man singt doch nicht alles gleich. Das ist sehr wichtig, dass man die französische Musik anders singt und italienische Musik anders. Und eben sogar innerhalb eines Faches, also innerhalb französischer Musik, man singt anders Don José und anders Romeo oder anders Puccini und Verdi. Das sind einfach kleine, winzig kleine, manchmal Unterschiede. Und die Lieder sind noch dazu eine Stufe weiter entfernt von dem Operngesang. Deswegen, ja, so 2-3 Tage, das ist das Minimum.
Man hat Ihnen in einer Kritik einen High-Glamour-Faktor Ihrer Stimme zugeschrieben. Also man kann sich dann mit der gewissen Fantasie vorstellen, was uns beim Liederabend beim Heidelberger Frühling erwarten wird. Kommen wir jetzt mal zu dem Programm, was Sie da singen werden. Also es fängt sehr klassisch deutsch an mit Schumann, Dichterliebe nach Gedichten von Heinrich Heine. Viele sagen, das singe ich besonders gern.
Es gilt auch für mich. Es ist, dieser Zyklus begleitet mich schon seit Jahren, aber irgendwie erst vor 3-4 Jahren habe ich da Sachen entdeckt mit Hilfe von Helmut Deutsch, die wirklich, sagen wir, stilistisch funktionieren. Und ich genieße es wirklich sehr, dass wir gerade mit Helmut Deutsch das musizieren dürfen. Mein Traum oder meine Idee, diese Kombination von romantischen deutschen Zyklus und den slawischen Lieder war, einfach zu zeigen, wie unterschiedlich die verschiedensten Komponisten ungefähr gleiche Zeit erlebend das Thema Liebe betrachtet haben.
Der nächste nach Schumann ist ein Landsmann von Ihnen, den ich jetzt mich nicht traue auszusprechen, den Namen des
Karbowitsch.
Machen. Karbowitsch. Der ist 1876 geboren, also schon eine Generation mindestens nach Schumann. Das Interessante bei ihm ist, dass er als 6-Jähriger nach Heidelberg kam mit seiner Familie und da eine Weile gelebt hat. Was ist zu den Liedern zu sagen, die er komponiert hat?
Der hat vor allem symphonische Dichtungen komponiert und er war wirklich ein sehr, sehr, sehr begabter, so postromantischer Komponist. Hat, glaube ich, 22 Lieder geschrieben. Die basieren auf den Texten von seinen Freunden und sind sehr, sehr, sehr schön. Die Atmosphäre dieser Lieder beschreibt ein bisschen diese Wehmut, diese gebrochene Seele von slawischen Leuten. Man muss denken, damals Polen existierte nicht. Es war diese 120 Jahre, wo es kein Polen gab, im politischen Sinne. Ja, viele haben auf diesem Sehnsucht gebaut und eine davon war Karbowitsch.
Singen Sie da in polnischer Sprache?
Ja, ich singe alles in Originalsprache, das heißt also Deutsch wie Deutsch, also Schumann und dann Polnisch, obwohl es gibt ein paar Lieder, die mit sehr guter deutscher Übersetzung sind. Er hat meistens von diesen Liedern in Berlin komponiert.
Ist da auch Patriotismus drin?
Nicht in diesen Liedern. Mhm. Patriotismus ist mehr bei Chopin oder Moniuszko. Da gibt es sehr viel Verbindung zu verlorenen Staat und so weiter. Sehr viel Wehmut und man muss aufpassen, dass es nicht bei Liederauswahl richtig in so eine tragische Miene kommt, weil das kann ein bisschen selbstmordgefährdet sein.
Eine seiner Streicherserenaden wird im Abschlusskonzert des Heidelberger Frühling übrigens auch gespielt, also ist er zweimal im Festivalprogramm zu hören. Dann singen Sie Lieder von Rachmaninow, der hat wesentlich mehr geschrieben als Ihr polnischer Landsmann, der so schwer auszusprechen ist, wie ich finde. Was hat Sie dazu gebracht?
Naja, also ich spreche Russisch und ich habe Russisch in der Schule gelernt. Ich bewundere diese unglaubliche Vielfalt von Musik, speziell was Lieder betrifft in Russland. Also ich habe gerade die 4 Lieder von Rachmaninow genommen, aber der hat unzählige Lieder geschrieben und die sind einfach toll, die sind einfach wunderschön und gerade die 4, die ich singe, das ist so eine kleine Auswahl von der Bandbreite, wo der Rachmaninow sich mit so verschiedenen Stimmungen beschäftigt hat. Und ich singe die sehr, sehr, sehr gerne.
In welcher Sprache sind die?
Russisch.
In Russisch. Ja. Er hat diese Lieder ja oft für ihm bekannte Opernsänger komponiert. Also er hat dann auch schon ein bisschen vielleicht eine größere Bühne gedacht, unter anderem auch für den berühmten Bass Fjodor Schaljapin. Merkt man das?
Es ist sehr opernhaft geschrieben manchmal. Ich kenne auch von Schaljapin eine lustige Geschichte. Der hat sehr viele Lieder gesungen. Nicht nur von Rachmaninow, von seinem Freund, aber auch von Tschaikowski und anderen. Es gibt eine Anekdote, aber ich weiß nicht, ob sie wahr ist, dass er dem Publikum hat nie ein Programm gegeben, sondern hat gesagt, also ich singe aus diesem Buch, was Sie wollen. Und da waren mindestens 300 Lieder. Und das Publikum hat einfach so Nummer 75 und hat zack gesungen, die Nummer 75. Der Trick war, der hat immer zwei, drei Leute in dem Saal, die haben ihm die Nummer vorgeworfen und da hat er das. Aber sonst hat es sehr gut geklungen, dass er alle 300 auswendig und parat hatte.
Vervollständigt wird Ihr Programm durch die Zigeunerlieder von Antonín Dvořák. Wiederum ein sehr romantisches Thema eigentlich. Insofern schließt sich der Kreis von Schumann auch zu Dvořák über den Spätromantiker aus Polen und so weiter. Also ein schöner roter Faden eigentlich.
Ja, also die Zigeunerlieder, das ist auch eine interessante Geschichte, weil die wurden zuerst auf Deutsch komponiert. Aber dann sehr schnell später hat man die tschechischen Texte gemacht und sogar der Dvořák hat in dem ersten Lied noch eine extra Strophe eingebaut. Es ist wirklich ein großartiger Zyklus, hat sehr viel Elegisches, auch sehr viel Nerv und ist auch ein Hymnus auf die Freiheit. Also da spürt man diese Zigeunerseele und Freiheit. Das gefällt mir sehr gut.